Meine Hörer und Hörerinnen, das Wort zum Sonntag am Vorabend eines Sonntags im Advent muss natürlich von dem reden, was Advent bedeutet. Die Ankunft dessen, was auf uns zukommt. Was ist das, was auf uns zukommt? Worauf warten wir? Was erwartet uns? In diesem Augenblick erwarten Sie ein Wort zum Sonntag. Und warten darauf, was ich sagen werde. Und dann? Was kommt danach? Wahrscheinlich etwas ganz anderes. Vielleicht etwas, worauf Sie mit größerer Spannung warten. Und morgen ist Sonntag. Und dann kommt Weihnachten. Und dann kommt ein neues Jahr. Und was darin auf uns wartet, wissen wir nicht. Welche persönlichen Schicksale, welche Ereignisse im großen Weltgeschehen auf uns zukommen, ahnen wir nicht. Es hätte also wohl keinen Sinn, lang davon zu sprechen, was wir zu erwarten haben. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Und diese Unsicherheit hat etwas Bedrückendes und Lähmendes. Gibt es etwas, was mit Sicherheit auf uns zukommt? Jawohl, der Tod kommt unaufhaltsam und unausweichlich auf uns alle zu. Er wird über uns einzelne Menschen vielleicht in einer sehr verschiedenen Gestalt und unter sehr verschiedenen äußeren und inneren Umständen kommen. Aber dass er auf uns zukommt, ist sicher. Von dem zukünftigen Lebensweg eines neugeborenen Kindes wissen wir nichts. Nur das eine wissen wir, dass dieser Mensch, der da zur Welt geboren ist, über kurz oder lang sterben wird. Gibt es etwas, was in ähnlichem Sinn auf die ganze Menschheit zukommt? Etwas, was die ganze Menschheit zu erwarten hat? Der Glaube an einen unaufhaltsamen Fortschritt? An einen immer höheren Aufstieg, an die Entwicklung zu immer vollkommeneren und glücklicheren Zuständen? Dieser Glaube ist uns abhanden gekommen. Und das ist gut so. Wer sich an diesen Fortschrittsoptimismus klammert, bleibt in einer vergangenen Situation der Menschheit hängen. In diese Lage hinein, wagt die christliche Kirche das zu sagen, was eben Advent meint und bedeutet. Sie redet von der Ankunft Christi als des Herrn, Königs und Richters. Und wir wagen in allem Ernst zu sagen, dieses sei das Wichtigste und Sicherste, was auf uns zukommt. Was heißt das? Für manche, vielleicht für viele unter Ihnen, ist diese Rede von dem kommenden Christus eine Chiffre, die Sie nicht ohne weiteres entziffern können. Ich versuche es einmal ganz einfach zu sagen. Es heißt in der Bibel von diesem Christus, dass er wusste, was in dem Menschen war. In seiner Nähe fallen alle Masken ab. Aller Schein wird entlarvt und das Verborgene wird offenbar. Dieses ist es vor allem, was unaufhaltsam auf uns zukommt, die große Enthüllung, wo alles so aussehen wird, wie es in Wahrheit ist, wo es keinen Schein und keine Täuschung mehr geben wird. Wir werden ganz und gar enthüllt werden als die Menschen, die wir in Wahrheit sind, ohne jede Möglichkeit, andere oder uns selbst über unser wahres Wesen zu täuschen. Das kommt auf uns zu. Aber es geht nicht nur um uns, das ist nicht einmal das Wichtigste, sondern dieses, dass Gott ganz und gar offenbar sein wird. Der verborgene Gott wird nicht mehr verborgen sein. Die jetzt so sehr verhüllte Herrlichkeit Christi wird aufstrahlen als ein helles Licht, vor dem niemand die Augen mehr zu schließen vermag. Man wird nicht mehr übersehen können, was jetzt so ungezählte Menschen geflissentlich übersehen. Man wird sich nicht mehr täuschen können über die Großartigkeit, über die erschreckende Majestät, auch nicht über die unendliche Barmherzigkeit Gottes. Man wird nicht mehr vorübergehen können an der Königsherrlichkeit Christi, die jetzt von Niedrigkeit und Schmach so sehr verhüllt und verborgen ist. Dieses ist es, meine Hörer und Hörerinnen, was gewiss auf uns zukommt. Ist aber nicht alles bis in die kleinsten Dinge unseres Alltags hinein anders. wenn es dieses ist, was uns erwartet, dieses, worauf wir warten. Ich wünsche einen guten Sonntag. Wir lesen im Buch des Propheten Jesaja im 12. Kapitel. Zu derselben Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du zornig bist gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Um dieses Prophetenwort recht zu begreifen, müssen wir vielleicht zunächst eine sehr einfache Tatsache unserer Erfahrung ins Gedächtnis rufen, über die niemand von uns einen Zweifel haben wird. Ich meine die Erfahrung, dass alle Ereignisse unseres Lebens hinten nach ein anderes Bild zeigen werden, als in dem Augenblick, wo sie bedrängend, beglückend oder bestürzend auf uns einstürmen. Die Rückschau lässt Zusammenhänge erkennen, die zunächst verborgen waren, und verändert alle Maßstäbe. Große Dinge werden sehr klein, kleine Dinge werden groß, scheinbares Glück hat seinen Glanz verloren und scheinbar tote Wegstrecken der Krankheit, der Ohnmacht, der erzwungenen Untätigkeit erweisen sich vielleicht als besonders fruchtbare Zeiten. Stellen sich einmal vor, verehrte Hörer und Hörerinnen, auch wenn das nicht ohnehin Ihrer Glaubensüberzeugung entsprechen sollte, dass Sie einmal an einen Punkt gelangen werden, wo Sie auf dieses ganze irdische Leben zurückschauen und die ganze Strecke Ihres Lebensweges überblicken können. Was werden Sie dann sagen zu dem, das Ihre Tage erfüllt und geprägt hat? Wenn der Prophet mit seiner Verkündigung einsetzt, an jenem Tage oder an demselbigen Tage, so redet er damit immer von jenem Tag der Erfüllung und Vollendung, wo diese ganze Geschichte der Völker zu ihrem Ende gekommen sein wird, wo Gott seinen Ratschluss verwirklicht hat und alle Ströme dieser irdischen Geschichte in das große Meer der endgültigen Vollendung gemündet sein werden. Angenommen, ich wiederhole noch einmal, nehmen wir einmal an, dass nicht nur die Völker, sondern auch die Einzelnen an ein solches Ziel kommen werden, wo die ganze wechselvolle Geschichte ihres Lebens hinter ihnen liegt, so wie der Bergsteiger vom Gipfel her den verschlungenen Weg überschaut, auf dem er zum Gipfel sich emporgearbeitet hat. Nehmen wir an, das sei so. Ja, was werden wir dann sagen? Ich kann mir vorstellen, dass mancher dann in einer Weise von Gott reden wird, die ihm während seiner irdischen Wanderjahre sehr ferngelegen hat. Du bist mein Erretter. Wenn wir das Wort genau ansehen und auf das Bild achten, das ihm zugrunde liegt, dann heißt es wohl eigentlich, du bist der, der mich aus der Enge in die Weite geführt hat. Manchmal war mein Leben wie ein Engpass und ich habe keinen Ausgang ins Freie mehr entdeckt. Aber dann bin ich durch den Engpass hindurchgekommen. Der Blick hat sich wieder geweitet. Ich war nicht mehr in der Enge, sondern in der Weite. Du, Gott, hast mich herausgeführt aus aller Enge meiner begrenzten Gedanken, meines Kleinmutes und meiner Angst, in den weiten Raum deiner göttlichen Gedanken. Es ist wohl vorzustellen, dass jemand dann in großer Dankbarkeit so redet. Überhaupt wird dann wohl vieles eingeschlossen sein in eine große Dankbarkeit. Und wir werden danken können für vieles, was uns im Augenblick des Erlebens mehr Klagen und Seufzer entlockt hat, als Worte des Dankes. Aber der Prophet wagt eine ganz andere Ankündigung. Du wirst sagen an jenem Tage, ich danke dir, Gott, dass du über mich zornig gewesen bist. Das ist nun freilich eine sehr erstaunliche Rückschau, in der auch der Dank für Gottes Zorn eingeschlossen ist. Vielleicht halten Sie, meine Hörer, das überhaupt für eine unangemessene Redeweise. Wird denn Gott zornig wie ein Mensch?
Gehört die Rede von dem zornigen Gott nicht zu jener Denkweise des Alten Testamentes, die durch das Evangelium von Jesus Christus ein für allemal überwunden ist? Wir werden gewiss nicht jedes widrige Schicksal, das über uns gekommen ist, jede Not und Verlegenheit, in die wir geraten sind, so auffassen, als ob darin der Zorn Gottes sich über uns ausgewirkt hätte. Wir werden freilich noch weniger in der Rückschau in allen solchen ausgestandenen Nöten, in allen überwundenen Verlegenheiten einen Anlass zu besonderer Dankbarkeit erkennen. Wir werden am wenigsten dankbar sein für Schicksale, mit denen wir gehadert haben und für die wir irgendwelche andere Menschen als Sündenböcke gesucht und natürlich dann auch gefunden haben. Vielleicht hatten wir sogar einigermaßen recht damit. Vielleicht haben wirklich andere Menschen uns Böses zugefügt. Aber diese schmerzliche Erkenntnis wandelt sich schwerlich in Dankbarkeit. Aber was heißt das denn eigentlich, dass Gott zürnt? Das berühmte höhere Wesen, das in unberührbar neutraler Majestät über allem irdischen Geschehen thront, kann nicht zürnen. Denn dies höhere Wesen hat kein Herz. Es kann weder lieben noch zürnen. Aber Gott, der Gott, an den wir glauben dürfen, ist ja kein solches herzloses Wesen, sondern er nimmt leidenschaftlichen Anteil an dem Weg seiner Menschenkinder. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Das ist es, er sieht uns an. Sein Auge ist auf uns gerichtet. Er will Freude haben an seinen Kindern. Er will, dass sie etwas seien zu seiner Ehre. Und er zürnt uns, wenn wir durch unser verkehrtes Wesen ihm Unehre machen und uns selber krank machen und verderben. Wir sollen nicht meinen, dass das nur eine Bilderrede sei von dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist eine schreckliche Wirklichkeit, die schwer auf uns lasten und uns in der bedrängendsten Weise spürbar werden kann. Wenn unser Lebensraum eingeengt wird, wenn uns die Wege wie verrammelt sind, wenn wir aus dem Engpass keinen Weg ins Freie mehr sehen, wenn wir mit uns selber im Widerstreit liegen und wegen einer Verkehrtheit oder einer Bosheit, die wir uns selber nicht eingestehen, uns selber zum Verdruss werden und bis ins Leibliche hinein wie gelähmt oder vergiftet sind, wenn wir sehen, wie alles, was wir unternehmen, zum Unheil ausschlägt, und auch gut gemeinte Dinge sich ins Gegenteil verkehren. Solchen Erfahrungen, wie wir sie alle gemacht haben, werden wir am ehesten dadurch gerecht, dass wir mit der Deutlichkeit der Heiligen Schrift sagen, dass Gott über uns zornig ist. Und wenn wir ehrlich genug sind, hinzuzufügen, wir haben Gottes Zorn verdient. Wir sollen nicht meinen, dass diese Redeweise im Widerspruch stehe zu unserem Glauben an die Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Denn Gottes Zorn ist ja eine Form seiner Liebe. Wären wir ihm gleichgültig, hätte er kein Herz für uns und sähe er uns nicht an, dann würde er uns laufen lassen auf unserem verkehrten Weg. Und es würde ihn nicht bewegen, dass wir in unser Verderben rennen. Aber weil Gott liebend und freilich auch sorgend auf uns schaut, darum erzürnt es ihn, wenn wir ihm davonlaufen und uns seinem Willen widersetzen. Sein Zorn ist die Kehrseite seiner unausdenklichen Liebe. Wir wagen einen schlichten Vergleich. Welcher Vater, welche Mutter hätte niemals Anlass, über ihre Kinder zornig zu werden? Und welches Kind wäre wohl dafür besonders dankbar, dass es niemals etwas von väterlichem Zorn erfahren hätte? Die Erfahrung des Zornes Gottes gehört zu den Urerfahrungen der Menschheit. Und es stünde besser um uns. Und manches Unheil wäre uns erspart geblieben, wenn wir nicht diese Erfahrung, das Wissen um den Zorn Gottes, so gänzlich aus unserem Leben verbannt hätten. Wenn wir nur beruhigt werden wollen und solche kritischen Stunden unseres Lebensweges möglichst rasch hinter uns bringen wollen, dann werden wir Gott nur dafür danken, wenn sich sein Zorn von uns gewendet hat. Aber man kann lernen, Gott auch dafür dankbar zu sein, dass wir seinen Zorn zu spüren bekommen haben. dass Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass er uns durch die Erfahrung seines Zornes warnt und wie ein Arzt durch einen schmerzhaften Eingriff zur Genesung hilft. Wir sind schon auf dem Weg der Heilung, wenn wir es fertigbringen, das nicht so oben hin, sondern in ehrlicher Selbsterkenntnis zu sagen: Ich danke dir, Gott, auch dafür, dass du zornig gewesen bist über mich und dein Zorn sich gewendet hat. Aber wie könnte sich der Zorn Gottes von uns wenden, wenn wir nicht selbst bereit sind, uns zu wenden und uns dem Zorn Gottes zu stellen? Es ist ähnlich wie mit dem Psalmwort, das für viele von uns immer ein besonderer Trost gewesen ist: Ich danke dir, Gott, dass du mich demütigst. Ich sage, das ist ein besonderer Trost. Es ist ein Trost, dass Gott über uns zürnt. Und es ist erst recht ein Trost, wenn sich sein Zorn wenden und er mit Freude auf unseren Weg schauen kann. Ich meine, das ist das, was im Neuen Testament die Versöhnung genannt wird. Am Ende der paar Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja steht ein Bild, in dem dieser Trost einen besonders schönen Ausdruck gefunden hat. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Vielleicht spielt diese Bilderrede an auf die ehrwürdige Zeremonie, dass bei bestimmten Festen in einer feierlichen Prozession das Wasser aus einer heiligen Quelle, der Quelle Siloa, geholt und zum Tempel gebracht wurde. Das war eine symbolische Handlung, bei der sich das Volk des alten Bundes daran erinnerte, dass die Quelle der göttlichen Hilfe und des göttlichen Trostes nicht versiegt ist, aus der der Durst der Seele gestillt werden kann. Wir erinnern uns daran, dass Christus nach dem Bericht des Johannesevangeliums bei eben diesem Fest, bei dem dieses Wasserholen zu geschehen pflegte, die Menschen zu sich gerufen hat: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Zu Christus kommen heißt aber auch dieses dem Zorn Gottes nicht davonlaufen, sich seinem Urteil und seiner Strafe stellen und sich umwenden zu ihm, sodass sich sein Zorn von uns wenden und in Gnade wandeln kann. Keinem Menschen, der es schwer hat mit seinem Leben und mit sich selbst, ist damit in Wahrheit geholfen, wenn er vertröstet wird. Es gibt viele Tag- und Nacht plätschernde Brünnlein erbaulicher Reden, um nicht zu sagen des frommen Geschwätzes. Vieles, was uns im Augenblick vielleicht Eindruck gemacht hat, wird sich in der Rückschau als ein solches erbauliches Gerede ohne Frische und Kraft erweisen. Aber wenn wir in der Rückschau eben nicht für solche Vertröstungen, sondern für den großen Trost danken, dass Gott über uns zornig gewesen ist, wenn wir an einen Punkt gelangen, wo wir in der Rückschau auch den Zorn Gottes einschließen dürfen in die Erfahrung seiner Gnade, dann haben wir schon aus dem Brunnen geschöpft, der eine echte Heilkraft hat. Dann ist er der Retter gewesen, der uns aus der Enge in die Weite geführt hat, auch aus der Enge unserer mangelnden Erkenntnis und unserer Torheit in die Weite seiner eigenen Gedanken und seiner Wahrheit, seines Zornes und seiner Gnade.